Rise, shine, go. Das klingt so ein bisschen wie ready, steady, go. Ich weiß nicht, ob ihr das daher habt, aber RSG, ready, steady, go. Fiel mir einfach so auf, als ich mich vorbereitet habe und dachte, was der Gerrit, euer Pastor, letzten Sonntag gesagt hat, das passt auch für ready, steady, go. Ready, da macht man sich fertig, das ist ein Bewegungsverb. Ja. Steady, da ist man in Position, friert sozusagen ein. Das ist ein Zustandsverb, so wie auch shine ein Zustandsverb ist. Hat der Gerrit letzte Woche drüber gepredigt. Wir bringen nicht das Scheinen hervor, weil Jesus das Licht in uns ist, scheinen wir einfach. Und dann kommt das Go, das ist das Losgehen. Ja, das ist bei beiden, ist Ready, Steady, Go oder Rise, Shine and Go. Ist wie so ein Countdown, so ein Kommando, es geht los. Ihr habt im letzten Jahr euch sehr intensiv mit Jesus beschäftigt. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieses Vorbild für uns und was bedeutet es für unser Leben? Und man kann ja nicht immer im Sofa sitzen bleiben und nur darüber nachdenken, wer Jesus ist, ne? Wenn es nicht irgendwann auch mal ein Shine and Go gibt. Und dazwischen, zwischen Shine and Go, gibt es ein Aufstehen vom Sofa. Ein Rise. Wenn man aufsteht, dann hat man irgendwas vor. Dann plant man irgendwas, macht irgendwas, ne? Packt irgendwas an. Und wenn irgendwas Größeres bevorsteht, dann bereiten wir das manchmal sogar vor. Ihr habt auf Jesus geschaut im letzten Jahr. Beispiel aus dem Alltag, ne? Du bekommst Besuch, was mögen die gerne essen, Zutaten einkaufen, Zwiebeln schneiden, noch schnell durchsaugen, Tisch decken, Tür klingelt. Sie sind da. Oder Schule und Studium. Du lernst, du büffelst, du erarbeitest ein Thema, schreibst ein Paper und vor der Prüfung nochmal richtig gut schlafen, ordentlich essen, frühzeitig losfahren, um auf nicht zu spät zu kommen, checken, ob dein Stift geht, los geht's, Zeit läuft. Oder Fußball, immer die gleichen Abläufe, eintrainieren, trainieren, bis es wie von selbst läuft und das Ding da reinrollt. Dann ein letztes Mal noch die Schuhe binden, aufs Feld und Anpfiff. Wir fliegen nächste Woche zurück nach Tansania. Wir sind auch im Vorbereitungsmodus. Ja, ich habe ganz viel spezielle Zahnpasta gekauft, die einzige Zahnpasta ist, die ich vertrage. Ich weiß, bergeweise Zahnpasta für die nächsten 2 Jahre. Wir sind im Vorbereitungsmodus, auch Tschüss zu sagen zu unseren Freunden und Verwandten. Und dann kommt der Tag, wo wir auf der Rollbahn sein werden. Schon ganz bald. Kommt immer viel zu schnell. Alle, die an Gott glauben und Jesus Christus nachfolgen, die stehen auch vor einem großen Auftrag, auf den wir uns vorbereiten. In dieser Kirche ist der Auftrag, als Kirche für Siegen, brennt unser Herz dafür, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen, in der Beziehung zu ihm wachsen und wir unsere Welt positiv verändern. Das ist unser Auftrag. Und dafür bereiten wir uns vor und stehen auf. Und das hoffe ich, dass das in diesem Jahr in dieser Kirche hier mächtig geschieht, dass ihr das erlebt. Und ein wichtiger Aspekt des Aufstehens ist, dass wir dieses Aufstehen, dieses Scheinen und das Gehen mit Gebet begleiten und tragen. Ich habe euch einen Text heute, einen Vers, allerdings lese ich den Vers im Zusammenhang aus Epheser Kapitel 6. Nein, es gibt keine PowerPoint heute. Schlagt eure Bibeln auf oder guckt in eure Handys und macht euch Notizen. Epheser 6, Vers 18. Epheser 6, Vers 18. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. 6, Vers 18, ich lese es nochmal. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Der Zusammenhang, viele von euch kennen den, vielleicht manche haben keine Ahnung, wer das Buch hier geschrieben hat, Epheserbrief und so. Das war ein Mensch, der war sowas von radikal gegen Christen. Ja, er hieß Paulus. Und dann ist ihm aber dieser Christus, dieser Jesus persönlich begegnet. Der hat den total umgekrempelt, sodass der Tausende an Kilometern unterwegs war, bis auch in die heutige Türkei hinein, um von diesem Jesus weiterzuerzählen und was dieser Jesus an lebensverändernder Kraft hat. Und eine dieser Städte in der heutigen Türkei ist Ephesus, heute nur noch so ein Ruinenhügel. Und an die Christen in dieser Stadt schreibt er diesen Brief. Und hier im Zusammenhang, im Kapitel 6 dieses Briefes, da macht er sozusagen sein Final Request, seinen letzten Aufruf. Leute, ich lese euch den Abschnitt vor, ab Vers 10. Guckt rein in den Text. Der beginnt mit "und schließlich". Also zu meinem Briefende will ich euch jetzt noch das Allerwichtigste sagen. "Und schließlich, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt. Und dann, wenn ihr alles erledigt habt, auch noch steht. Seht, er steht also bereit. Die Hüften umgürtet mit Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit angelegt, die Füße mit der Bereitschaft beschuht, die gute Botschaft vom Frieden mit Gott weiterzutragen. Greift vor allem zum Großschild des Glaubens, mit dem ihr die Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Setzt auch den Helm des Heils auf und nehmt das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, in die Hand. Und jetzt kommt unser Vers. Und betet dabei. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass wir dieses Anlegen der Waffenrüstung eigentlich von hinten her, von Vers 18 her lesen müssen. Während ihr diese Waffenrüstung anlegt, betet dabei. Dauerhaft. Ich habe das erst vor kurzem entdeckt. Ich habe immer aufgehört bei der Waffenrüstung. Heute möchte ich mit euch wirklich da nur durchrennen durch die Waffenrüstung, nicht so viel Zeit darauf verwenden, aber die Waffenrüstung unter dem Aspekt des Gebetes angucken. Jedes einzelne Element dieser Waffenrüstung anschauen unter dem Aspekt des Gebetes und wie wir anders oder wie wir beten können. Ich will nicht sagen anders, weil ich weiß ja nicht, wie du betest, aber ich zumindest will hier und da ein bisschen anders beten lernen und habe es auch gelernt in den letzten Jahren. Paulus bedient sich dieses Bildes einer Waffenrüstung. Aber ich versuche erstmal ein bisschen ganz leicht zusammenzufassen. Er fängt ja an mit Vers 10, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. So, und das ist ganz entscheidend. Jeder römische Soldat, und dieses Bild verwendet der Paulus ja hier für den geistlichen Kampf, ja. Wie macht ein römischer Soldat sich stark? Der übt, der rennt so schnell er kann, der trainiert seine Ausdauer und seine Geschicklichkeit. Ja, hier steht was anderes. Lasst euch stark machen durch nicht besser werden und mehr Training und noch mehr und so. Nein, lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Och, das ist gut, ne? Wenn ich mit Samuel in die Muckibude gehe und der stemmt da irgendwie sowas, ne? Und ich versuche ein Drittel seines Gewichtes auch zu schaffen, dann macht der nach den Brustübungen noch 50 Liegestützen. Ich breche schon bei der ersten zusammen. Ja. Ich bin so dankbar, dass es im Geistlichen eine andere Regel gibt, dass ich nicht durch mich selber produzieren und mehr stark werde, sondern dass es die Stärke des auferstandenen Jesus Christus in mir ist. Ach, das ist so gut. Für was machen wir uns denn stark? Und jetzt beschreibt er das, der Paulus, für den Kampf gegen das Böse. Wir haben es ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, schreibt er. Ne? Heute würden wir als Soldaten wahrscheinlich gucken, ob die Batterien in der Drohne und in meiner Fernbedienung funktionieren. Ja? Damals musste man ordentliches Metall vorbereiten. So, ja. Für was? Für was für einen Kampf eigentlich? Warum braucht der Christ diese Waffen? Wir haben es mit bösartigen Geistwesen zu tun in dieser Welt, in der wir leben. Letzte Woche kriege ich einen Anruf oder ich spreche mit einer Frau, deren Kind im Satanskult ist. Ich sage nicht, die Stadt ist viel zu gefährlich. Brutale Verbrecher. Und sie hat mir erzählt, was die mit dem Kind gemacht haben, ihr eigenes Kind. Und vor 2 Wochen bittet mich eine Frau nach der Predigt, kannst du meiner Tochter helfen, gute 20. Ich sehe den grauen Schatten hinter ihr, wenn die ins Zimmer kommt. Neulich ist der Schatten personalisiert worden. Die krampft, die böse Macht reißt sie auf den Boden. Bei der Oma wandern die Gläser hin und her im Schrank. Ich brauche Hilfe. Hey Leute, wir haben es nicht nur mit Menschen und Fleisch und Blut zu tun in dieser Welt. Ich kann euch sagen, das sind keine Ausnahmen, von denen ich gerade berichte. Wir sind umgeben von Mächten, die versuchen, das Gute, was Gott geschaffen hat, kaputt zu machen, weil diese Mächte Gott von Herzen hassen. Die sind um uns rum. Und wenn wir das Gute in der Welt wollen, etwas Gutes bringen in diese Welt und unser Leben einen Einfluss hat, wenn wir scheinen wollen, dann haben wir es mit diesen Mächten zu tun. Es bringt also nichts, wenn ich mir die Argumente zurechtlege für den Studenten, der mich vielleicht nächste Woche fragt, warum glaubst du? Ist gut, wenn du die zurechtlegst. Aber in erster Linie ist es entscheidend, für diesen Studenten zu beten. Weil es eben nicht um einen menschlichen Krieg geht hier. Der Kampf ist kein menschlicher, es ist ein geistlicher. Und der muss vorbereitet sein wie durch Gebet. Wenn wir siegreich sein wollen, dann nicht auf menschlicher Ebene, sondern da muss die Geistebene in Bewegung sein. Betet dabei, während du die Waffenrüstung anziehst. Bete dabei mit jeder Art von Gebeten. Beim Anziehen der geistlichen Waffen bete. Ich wiederhole es nochmal. Beim Anziehen der geistlichen Waffen bete. Einer meiner Theologieprofessoren erklärt hier, es muss eigentlich so übersetzt werden, zieht die Waffenrüstung an, wobei oder während ihr betet. Die Zurüstung zum geistlichen Kampf muss begleitet sein vom Gebet, schreibt er. Wenn du den Gürtel der Wahrheit anziehst, dann bete dabei. Das heißt, wie lautet das Gebet? Oh Jesus, durchleuchte mich. Gott, scheine in die letzten Ecken meines Lebens und bring alles ans Licht, was dir missfällt. Ich will keine heimlichen Sünden in meinem Leben haben. Es soll nichts Heimliches geben. Ich will in der Wahrheit, in der vollen Wahrheit leben. Ja, das ist ein Gebet, das ich sprechen kann. Wenn ich so bete, mach mich wahrhaftig. Ja, in eurer Vision heißt es echt sein. Mach mich echt. Dann bin ich bereit für den Krieg. Dann gibt es nämlich nichts mehr, wegen was mich der Teufel anklagen kann. Dann stehe ich. Da bin ich bereit. Es gibt kein schlechtes Gewissen mehr, was mich runterzieht. Und dann, ich habe für jedes ein Beispiel. Wir waren, und die Beispiele, die fressen ein bisschen die Zeit, das tut mir leid, aber Beispiele, die brauchen wir. Wir brauchen das Zeugnis, dass Jesus lebt. Ich war in der Kirche, Damaris saß hinten, ich hatte sie mitgenommen für ein paar Tage und wir hatten mit Menschen Lieder komponiert über der Bibel. Und dann guckt dieser eine alte Mann, Damaris betet gerade für ihn, nach hinten direkt zu ihr, als ob er wüsste oder spürte, dass Damaris für ihn betet. Und Damaris wusste sofort, sah den Blick von ihm. Und in dem Augenblick schnürt sich ihr Hals zu, sie kann nicht mehr atmen. Ja? Und sie fragt Jesus, Jesus, was muss ich tun? Und Jesus sagt ihr, bekenne deine Sünden. Das tut sie. Sie wusste, am Morgen war was und in ihrem Kopf und sie hat um Vergebung gebeten und dieser Würgegriff war weg. Und sie bekam auch eine Vision über diesen Mann, dass er in Zauberei und sonst sowas verstrickt ist. Wenn wir siegreich sein wollen, dann muss die Wahrheit in uns sein. Und alle Lüge, alles Versteckte muss ans Licht. Bäm, gesiegt. Ersten Sieg eingefahren. Gürtel der Wahrheit Brustpanzer der Gerechtigkeit, den muss ich mir anziehen. Wie geht das? Wie geht das im Gebet? Wie bete ich? Ich bete: Danke, mein Jesus Christus. Du hast mir nicht nur die Schuld vergeben. Du hast mir auch noch obendrein deine Vollkommenheit geschenkt, deine Gerechtigkeit. Ich bin jetzt okay vor Gott, dem Vater. Ich bin okay vor Gott. Es gibt nichts mehr, was mich von dem König aller Könige trennt. Ich habe Zugang in seinen Thronsaal. Und wenn ich im Kampf mit finsteren Mächten bin oder mit dem Bösen in dieser Welt, ich habe Zugang zu Gott und seine Gerechtigkeit kleidet mich. Ich stehe in einem Heer von Soldaten mit blitzenden Brustpanzern. Cooles Bild, ich liebe das. Ist meine Predigt für die Männer. Und so werde ich bestehen. Unsere Hausangestellte erzählt uns von ihrem Pastor, der war Zauberer gewesen. Und dieser Zauberer hat große Macht gehabt. Vorgestern noch erzählt mir eine Frau hier in Deutschland, wie bei einer Bekannten, für die sie auch gebetet hat, diese schwarze Figur durch die verschlossene Tür sichtbar in der Wohnung durchging und wieder rausging. Nur im Namen Jesu ist die Person verschwunden. Dieser Zauberer ist ein solcher Mensch gewesen, der bei uns in Tansania, in unserer Stadt, in die Häuser rein ist und Menschen gefoltert und gequält hat. Durch verschlossene Mauern, durch verschlossene Türen. Aber, und jetzt kommt das Coole, alle, die lebendige Christen waren, hatten um ihr Haus, komplett ums Haus, eine Mauer aus Feuer. Und dieser Zauberer kam da nicht durch. Der kam nicht rein. Und das hat ihn stutzig gemacht. Was haben diese echten Jesus-Nachfolger für eine Power? Warum habe ich keine Macht über die? Das kann doch nicht sein. Und er ist deswegen zum Glauben an Jesus Christus gekommen, ist heute Pastor. Cool, oder? Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die, die wirklich gereinigt sind und gerecht vor Gott stehen. Okay sind vor Gott. Da hat die finstere Macht null Chancen. Ah, ist das cool. Stiefel der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens mit Gott weiterzutragen. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dass Jesus uns Menschen mit Gott wieder versöhnt, zusammengebracht hat, dass wir ewiges Leben haben im Himmel, in der Herrlichkeit bei Gott. Das ist die frohe Botschaft, hat uns Jesus gebracht. Die Schuhe der Bereitschaft. Get ready. Rise, steh auf. Mein Gebet lautet: Jesus, mach mich bereit, heute an diesem Tag. Ich bin bereit, Gott, für jeden Auftrag, den du mir gibst, egal was es ist. Fang an, dieses Gebet morgens zu beten. Deine Tage werden sich verändern. Dein Ablauf, dein Tagesablauf wird ein anderer sein. Manchmal passt es dir nicht in deinen Plan rein, aber im Rückblick wirst du erkennen: Wow, das war gut so. Jesus, mach mich bereit. Öffne meine Augen für die Menschen, denen du durch mich begegnen willst. Öffne meine Ohren für den Augenblick, wenn du redest, um mir zu sagen: Jetzt ist der Kairos, jetzt ist die Gelegenheit. Leite mich durch deinen Heiligen Geist. Ich bin bereit, Gott, gebrauche mich. Ich bin da. Ich habe das gebetet 2010. Wir waren mit Leuten hier aus der Gemeinde bei einem Willow Creek Leiterschaftskongress. Ich habe gebetet: Gott, willst du noch, dass ich in Siegen weiter bleibe? War alles friedlich, alles gut hier. Und Gott hat ganz deutlich geredet: Ich habe was Neues für dich, was anderes für dich. Einfach nur sagen: Ich bin bereit. Bereitschaft hinzugehen. Und dann das Schild des Glaubens. Glauben ist Vertrauen, dass Gott ist und kann. Nochmal: Glauben ist Vertrauen, dass Gott ist und dass er kann. Ist nicht so kompliziert, oder? Wir haben es im Lied gesungen. Unser Glauben wird gefüttert davon, dass wir dieses Buch hier lesen, die Bibel, in der uns berichtet wird von dem, dass Gott ist und was er kann. Jesus hat gesagt: Ihr werdet noch viel Größeres tun als ich. Der kann noch viel mehr, als hier drin steht. Und wir sind dauerhaft am Entdecken dessen, was Gott noch alles kann. Und unser Vertrauen wächst und reift in unserem eigenen Leben. Nichts und niemand reicht an die Herrlichkeit und Majestät dieses Gottes heran. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist König über alle Könige, Herr über alle Mächte und Gewalten. Und ich, Soldat Daniel und Soldatin Anna, wie du auch heißt, ich stehe unter dem Befehl dieses Gottes und ich folge seinem Befehl. Und wenn er mir sagt, da geht's hin, werde ich dort den Sieg einfahren. Ein jeder Mensch zu seiner Zeit an dem Platz, den Gott ihm zuweist. Mein Gebet ist, im Namen Jesu, Zweifel geh weg. Ich vertraue dir, Jesus Christus. Ich vertraue deiner Macht und deinen Möglichkeiten. Du bist mein Herr und mein Gott. Niemand ist wie du. Jede Macht, jede unsichtbare Gewalt dieser Welt wird die Knie vor dir beugen. Halleluja. Und ich vertraue dir zu 100%. Über das hinaus äußert sich glaubendes Gebet auch in der Befehlsform. Glaubendes Gebet äußert sich in der Befehlsform. Zum Gelähmten sagte Jesus, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das hat aber nicht nur Jesus gemacht, das hat auch Petrus gemacht, als er zu dem Aeneas sagt, ähnliches Problem mit seinem Körper, Aeneas, Jesus, halt dich jetzt, steh auf und mach dein Bett selbst. Der konnte aber nicht gehen, aber dann konnte er gehen. Und dann, wenige Verse danach, ihr könnt es in Apostelgeschichte 9 nachlesen, da war die Tabitha gestorben, eine ganz tolle Frau, muss eine ganz tolle Frau gewesen sein. Und Petrus ist in ihrem Zimmer, hat alle rausgeschickt und ist alleine abgedreht vom Totenbett, betet, steht dort. Petrus betete, kniete nieder und betete, abgewandt von der Toten. Dann drehte er sich zu der Toten um und sagte laut, Tabitha, steh auf. Befehlsform. Das ist glaubendes Beten. Markus 11, Vers 23, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich hoch und stürz dich ins Meer und dabei keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, dann wird es geschehen. Jesus fordert uns auf zum Imperativ. Kleine Geschichte oder auch große Geschichte für uns als Familie, ich glaube, ich habe es hier schon erzählt, aber nicht jeder kennt sie. Die Rebecca hatte mehrere Jahre, anderthalb, zwei Jahre Schwierigkeiten mit dem Knie, konnte nicht laufen. Ganz schwierig. Wir waren mal im Ausflug und dann ging es einen Berg hoch und da habe ich die Hälfte von dem Berg hochgeschleppt. Ja, die war aber schon 9 Jahre alt. Mach das mal, so einen Berg da hoch. Eine 9-Jährige, weil sie nicht mehr laufen konnte. Aber ich sagte, nein, ich will, dass die Becky das sieht, die an den Ausblick da oben. Und dann waren wir beim letzten Heimataufenthalt, waren da Maris und sie einfach nur unterwegs zum Einkauf. Ging so leicht den Berg hoch und sie, oh, humpelte und humpelte. Und der Maris hat einfach, jetzt kannst du mal kurz reden, habt ihr noch ein Handheld hier? Was ich kurz nehmen kann. In 4 Schritten gebetet.
Ja, also ich hör mir immer gerne Zeugnisse von anderen Christen weltweit an, auch auf Englisch, was die so mit Gott erleben. Und dann, wenn ich da Frieden habe und mich das anspricht, dann probiere ich das selber aus, so zu beten, wie die das gemacht haben, ne? Und es war einfach so, wir waren schon beim Orthopäden in Deutschland gewesen und die Orthopädin hat ihr einfach nur eine Binde unter das Knie gegeben, so eine Sportbinde, und hat gesagt, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, können wir aber nicht viel machen. So, und dann hab ich einfach das den christlichen Geschwistern aus Amerika gleichgetan und es hat mir so weh getan, so leid getan, dass die Becky den Weg zum Rewe einfach nicht schafft, dass sie so Schmerzen hat. Und ihr Bein hinterherzieht als junges Mädchen. Und ich habe meine Hand auf ihr Knie gelegt und habe einfach gebetet mit dem Vers aus Jesaja, dass Jesus für all unsere Krankheit gelitten hat und das bezahlt hat. Und habe einfach meine Hand draufgelegt und gebetet, bei dem Blut Jesu, Knie sei geheilt. Und dann habe ich Gott dem Vater einfach noch gedankt für seine Liebe und Fürsorge für die Becky und habe auch gesagt, dein Wille geschehe, weil ich wusste ja jetzt nicht, ob Gott was tut oder nicht. Und dann war es wirklich so, dass sie direkt danach, sie ist noch einen Schritt komisch gegangen und danach lief sie komplett perfekt. Dann lief sie zum Rewe mit mir zurück, sie hopste, sie lief. Ich habe sie ständig gefragt, bist du okay, hast du keine Schmerzen? Ich die ganze Zeit. Dann haben wir sie immer wieder noch gefragt, Und am Schluss, bevor wir dann ausgereist sind, sind wir noch einen Berg, den Dünstberg hoch bei Gießen. Und da ist sie komplett hoch und dann mit ihrer Freundin runtergerannt und alles ohne Schmerzen. Wir haben alle Ehre Gott dafür, er hat da einfach eingegriffen. Und ich ermutige euch auch, solche Zeugnisse zu hören und immer mal zu lernen und mal anders zu beten und einfach mal zu gucken, was Gott tun will.
Hier geht es um den Imperativ. Glaubendes Gebet verwendet auch im Vertrauen darauf, dass Gott kann, den Imperativ. Lässt Gott immer noch Handlungsfreiheit? Ja? Wir legen Gott nicht fest. Aber wir sind mutiger geworden im Gebet. Helm des Heils, Helm der Erlösung oder Rettung. Hier geht es darum, seine Erlösung, seine Rettung und Gottes Heil in einer Notsituation, in einer Angriffssituation für bare Münze zu nehmen. Gott ist jetzt da und rettet jetzt. Ich habe es auch erzählt, die Tage, ein paar haben es schon gehört, aber Missionare mit uns haben uns erzählt. Sie waren mit dem Auto vom Weg abgekommen, rasten den Berg runter auf diesen Felsen zu. Die Frau schreit nur Jesus. Und Gott setzt nicht nur die beiden auf die Straße, sondern die beiden zusammen mit ihrem ganzen Auto. Sind wieder oben auf der Straße. Gott kann. Ja. Gott rettet im Hier und Jetzt. Das ist der Ruf zum Retter. Jesus, jetzt, hilf! Manchmal kann man nicht mehr beten. Und dann ist einfach nur noch Jesus. Und im Glauben an den Retter wird er eingreifen. Und das Letzte hier in der Waffenrüstung, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Die einzige Waffe, mit der ich wirklich jemand da wehtun kann in der ganzen Rüstung. Ne? Jesus war in der Wüste. Und als der Satan ihn angreift und sagt, ach, ich zeig dir mal alle Reiche dieser Welt und Matthäus 4, Vers 8, alles will ich dir geben, sagt der Satan zu Jesus, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Widerlich. Da sagte Jesus, weg mit dir, Satan. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Weg mit dir im Namen Jesu, sagen wir heute. Ja, deswegen, dieses Schwert müssen wir lernen zu führen. Deswegen ist es so wichtig, dass du deine Bibel liest zu Hause und selber lernst. Was sagt Gottes Wort? Jesus kannte Gottes Wort. Es zu verinnerlichen und im Gebet anzuwenden. Ja, du hast gesagt, als die Jünger Jesu zusammen waren, als die erste Gemeinde entstand, Apostelgeschichte 4, könnt ihr das nachlesen. Ich finde den Text so Hammer. Das ist einer meiner Lieblingstexte im Neuen Testament, Apostelgeschichte 4. Ich glaube, ich lese es schneller, als zu erklären. Petrus und Johannes waren gefangen genommen worden, Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Waren aus dem Gefängnis freigekommen, kommen zurück zu den anderen Christen und dann fangen die an zu beten. Und wie die da beten? Sie beten, du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen, was soll das Toben der Völker? Wie cool die Bibel im Gebet zitieren, oder? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Alles Zitat aus dem Alten Testament. Die beten das Alte Testament hier. Und jetzt beten sie weiter. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie beten mit der Bibel. Sie zitieren die Bibel in ihrem Gebet. Und es hat eine ganz besondere Power in diesem Gebet. Wir beten, während wir die Waffenrüstung anlegen, die ganze Zeit. Die Waffenrüstung kann eine Anleitung für unser Gebet werden. Betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes und seid dabei wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Es sind Gebete abschließend zu jeder Zeit. Gebete zu jeder Zeit, schreibt Paulus hier, mach dein Radio aus beim Autofahren. Mach's aus. Den Käse brauchst du nicht die ganze Zeit hören. Und bete. Du hast Zeit zum Beten. Und du hast an deiner Arbeitsstelle immer wieder Momente, wo du nicht so viel nachdenken musst, ja. Oft muss ich Leistung bringen an der Arbeit, ja, aber es gibt Momente, da muss ich einfach nur eine Routinearbeit machen, nicht nachdenken. Klick, klick. Nutz die Zeit zum Beten. Plane extra Zeiten für intensives Gebet ein. Nächste Woche werdet ihr hören zum Thema Beten und Fasten. Such dir einen Gebetspartner, mit dem du dich einmal pro Woche triffst und ihr schön hier durch die Wälder marschiert und betet. Hatte ich damals in der Siegener Zeit hier gehabt, das war super. Tansania stellen den Wecker nachts um 2 Uhr, stehen auf und beten mit voller Lautstärke, dass du den Nachbarn beten hörst. Stellen sich einen Wecker zum Gebet nachts um 2 oder 3 Uhr. Und dann legen sie sich wieder hin und schlafen weiter. Und wenn die von der Arbeit kommen, gibt es bei uns immer wieder, nicht immer, aber häufig in der Woche Gebetsveranstaltungen, gehen die von der Arbeit an der Kirche vorbei, an der Gemeinde vorbei, beten eine Stunde oder zwei und dann gehen die nach Hause. dann beten die auch alle gleichzeitig und das auf jeden Fall laut. Und hast du schon mal 24 Stunden am Stück durchgebetet? Ja, Urlaub auf Sansibar ist toll. Ja, da vertun wir unsere Urlaubstage für. Für ein teures Essen und schöne Palmen und schwimmen gehen, ja. Aber ich sag dir, nimm dir doch mal einen ganzen Tag, nimm dir einen Samstag von mir, das brauchst du ja keinen Urlaub nehmen eventuell. Bete mal 24 Stunden am Stück durch. Es wird die Dimension deines Glaubenslebens verändern. Wir haben das gemacht in der Gemeinde. Das ist total cool. Ja, ganze Nacht durchbeten. Ja, da ist man ein bisschen fertig danach. Egal. Mach mal. Probier's mal aus. Ich mache dir auch Mut zu fasten und lade schon jetzt dafür ein, nächste Woche zu kommen und euch die Predigt wirklich mit offenen Ohren anzuhören. Paulus schreibt, es ist Gebet in der Kraft des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist beten wir zu Gott. Der lebt nämlich in uns, der ist in uns. Und wenn wir manchmal keine Worte mehr zum Beten haben, dann bete ich einfach, Gott, Heiliger Geist in mir, forme jetzt mein Gebet. Ich kann gerade nicht mehr. Gib mir die Gedanken, für was ich beten soll. Habe ich von meinem Papa gelernt. Leite mein Gebet. Und wenn du so gar nicht beten kannst, wenn du da sagst, ach beten, ey, dann bete doch mal, gib mir den Geist, Jesus, deinen Geist deines Gebetes, gib mir deinen Gebetsgeist. Und dann schreibt Paulus, und seid dabei wachsam. Beten ist nicht so ein Runterrattern von irgendeiner Liturgie. Ich muss wachsam dabei sein, mit Kopf und Herz, voll ernsthaft beten, wissen, was ich bete. Und dann schreibt Paulus, hört nicht damit auf, für alle Gläubigen zu beten. Leute, wir sind doch nicht im Einzelkampf. Würdest du als Soldat dich vor so 500.000 Soldaten hinstellen und sagen, das ist doch der pure Wahnsinn. Jesus hat uns in eine Gemeinschaft gestellt, in der wir füreinander Verantwortung tragen in diesem geistlichen Kampf. Und deswegen geht in eine Kleingruppe in dieser Gemeinde. Teilt eure Anliegen, teilt eure Gebetsanliegen, betet füreinander und nicht nur immer am Ende bitte, lasst uns nochmal schnell kurz beten. Legt es an Anfang eurer Sitzung. Lasst uns erstmal beten, die Sitzungen danach gehen viel schneller. Und alles andere, was da hinterher kommt, fließt einfach nur so. Hört nicht damit auf, für alle Gläubigen zu beten. Bitte betet auch für uns in Tansania, wir brauchen euer Gebet. Aber nicht nur wir brauchen es da, ihr braucht es hier, glaube ich, noch viel mehr. Letzte Woche war ich im CVM in Wetzlar und habe auch Missionsbericht gegeben und dann kommt dieser alte Mann auf mich zu, so ja. Oh, so gut zu hören, dass euch so gut geht. Ich bete jeden Tag für euch. Wisst ihr was? Das sind für mich die wahren Helden. Das sind die coolen Typen auf dieser Erde, die jeden Tag treu für jemand anders beten. Das sind die wahren Helden. Rise, shine, go. Hey, steh auf, get ready. Weil wir es bei unserem Auftrag nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben. Es ist kein rein menschlicher Kampf. Es ist ein geistlicher Auftrag, in dem wir stehen. Und es ist auch ein geistlicher Kampf, in dem wir stehen. die Zurüstung zu diesem Kampf, wenn ich diese Waffenrüstung anziehe, mach das mal ein paar Wochen am Stück, jeden Morgen, durch die Waffenrüstung dich durchbeten. Diese Zurüstung zu diesem Kampf ist durchweg begleitet vom Gebet. Ohne Gebet gehst du nicht und gehe ich nicht und ohne Gebet geht gar nichts. Rise, shine, go. Du kriegst eine Minute, so ein Takeaway von der Predigt mal in dein Handy zu schreiben oder auf einen Zettel. Was war das, was mich gerade eben von dem, was der Missionar, der Daniel da gesagt hat, was ist das, was bei mir gerade so im Herzen oder im Kopf Klick gemacht hat? Wo war ich gerade berührt oder wo habe ich für mich irgendwas gesehen, was ich ändern könnte in meinem Leben, wo ich was ergänzen könnte? Und zu denen, die auch beten, da oben auf der Empore, ihr dürft auch auf Damaris und mich zukommen, auch nach dem Gottesdienst, wir sind auch, stehen auch für Gebet bereit, sprecht andere an, nutzt diesen Sonntag auch, füreinander zu beten, auch hier nach dem Gottesdienst. Eine Minute Stille für dich, nimm dein Handy, mach dir eine Notiz rein, nimm einen Zettel und einen Stift und wenn du all das nicht hast, was auch okay ist, dann denk da oben drüber nach. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.